Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In Deutschland und in allen anderen Industrieländern entsteht eine große Menge an giftigem Müll, um den wir, also wir Deutschen, auch die anderen Industrieländer, uns überwiegend nicht groß kümmern. Er ist irgendwann einfach weg, was er natürlich nicht ist. Aber wo er landet, das sagt viel über postkoloniale Strukturen auf dieser Welt und ist deshalb auch ein Thema für unsere Jahresreihe Eine Welt 2.0, dekolonisiert euch. Das mit diesen Strukturen, das ist auch eines der Ergebnisse der Arbeit von Simone Müller. Die Historikerin forscht am Rachel Carson Center für Umwelt und Gesellschaft der Universität München und leitet eben dort auch eine Forschungsgruppe zu diesem Thema der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Schönen guten Morgen, Frau Müller.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Globaler Gifthandel, das ist ja das Thema, über das wir jetzt reden wollen. Da müssen wir erstmal sagen, bevor wir erklären, was daran der Handel ist, um was geht es hier eigentlich? Um welche Mengen und welche Art von Müll?
Es geht um die verschiedensten Stoffe, die wir haben. Hauptsächlich die, die in industriellen Produktionsprozessen entstehen. Lassen Sie mich mal mit ein paar Zahlen anfangen. Um 1950 haben wir geschätzt 3 Millionen giftiger Abfallstoffe. Heutzutage sind es 350 bis 400 Millionen Tonnen laut UN-Statistik. Und es geht darum um Stoffe wie Industrieschlacke, Bauschutt, sogenannte persistente organische Schadstoffe. Es geht aber auch um Sachen wie ausrangierte Schiffe, die mit Asbest behandelt sind. Also Giftmüll kann diverseste Formen und diverseste Größen annehmen. Und das, was wir als Giftmüll definieren, hat sich auch über die Zeit hinweg verändert. Was feststeht, es ist ein Stoff, der unglaublich problematisch ist aufgrund seiner Zusammensetzung, der möglicherweise oder schädlich für die Umwelt und für die Gesundheit der Menschen sein kann, die damit in Berührung kommen. Deswegen muss Giftmüll auf eine besondere Art und Weise gelagert werden oder entsorgt.
Ich habe schon ein bisschen gezögert, der Begriff, wir werden ihn benutzen, weil er grundsätzlich okay ist, aber der Begriff Giftmüllhandel ist ja eigentlich schon erklärungsbedürftig, denn handeln kann man ja eigentlich nur mit Dingen, die irgendeinen Wert haben. Also was an dem, was da geschieht, diese Verschiebung des Giftmülls aus der industrialisierten Welt woanders hin, ist wirklich ein Handel.
Da kommen wir zum Kern der Sache. Denn der Giftmüllhandel beruht zunächst einmal auf der Prämisse, dass die Definition dessen, was Giftmüll ist, und Sie haben gesehen, ich habe da so ein bisschen hin und her laviert, zu definieren, von welchen Stoffen wir eigentlich sprechen. Denn seit den 70er Jahren gibt es erstmals die Definition Giftmüll oder Sondermüll. Davor gab es diesen Begriff überhaupt nicht. Davor gab es nur diese giftigen Abfallstoffe. Und bis in die 90er, in die späten 90er Jahre hinein, gibt es keine international griffige Definition dessen, was giftiger Abfall oder der sogenannte Sondermüll ist. Und daraus entsteht eine Situation, dass ein Land einen Stoff, beispielsweise Asbest, als giftigen Abfallstoff deklariert, während ein anderes Land sagt, nö, bei uns ist das noch sekundär Baustoff. Und daraus entsteht dann auch oft der Handel. Durch dieses Ungleichgewicht der Definition, durch diese Ungleichheit von rechtlichen Vorgaben, wie man damit umzugehen hat. Und daraus entsteht dann für die Händler gerade auch der Vorteil. Weil wenn wir beispielsweise beim Asbest oder bei ausrangierten Pestiziden wie DDT bleiben, sobald diese Stoffe als Giftmüll deklariert werden, müssen sie in diesem Land auf eine bestimmte Art und Weise entsorgt werden. Die ist oft sehr teuer. Und da ist es dann dementsprechend günstiger, diese Stoffe in einem Land zu entsorgen, wo sie eben nicht als Giftmüll deklariert werden.
Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber gerade wenn wir bei Substanzen wie Asbest oder Ähnlichem bleiben, weil Sie gerade gesagt haben, beim Asbest woanders ist das noch ein Sekundärbaustoff oder war es zumindest noch zu Zeiten, als das in Europa schon nicht mehr der Fall war. Das würde ja ganz krass gesagt sogar bedeuten, ich habe da eine Substanz, die in Deutschland zu entsorgen würde mich Geld kosten, die woanders hinzuschicken könnte mir sogar noch Geld einbringen.
Genau. Das ist eines der Grundprinzipien, wie dieser Handel funktioniert. Und Asbest ist bis heute in China beispielsweise als Baustoff zugelassen.
Sie haben im Rahmen Ihrer Forschung natürlich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen tatsächlich festgestellt, dass das koloniale oder zumindest postkoloniale Strukturen sind. Wie ist denn das entstanden und was meinen Sie vor allen Dingen damit? Welche Handelswege sind denn das auch geografisch gesehen genau?
Da lassen Sie mich mal ganz kurz ausholen. Warum ist Müll kolonial? Müll ist kolonial aufgrund dreier Gesichtspunkte. Zum Ersten ist Müll territorial. Das heißt, wir brauchen Land. Wir brauchen einen Ort, wo wir ihn abladen, entsorgen können. Müll verschwindet nicht einfach so. Müll ist auch kolonial, weil es dann, sobald er territorial ist, um die Frage geht, wem wird er vor die Füße gekippt. Und aus der Geschichte sehen wir, dass Müll und gerade die problematischen Substanzen solchen Leuten vor die Füße gekippt werden, die, sagen wir mal so, in der wirtschaftlichen und sozialen Hierarchie eher unten als oben stehen. Und dann ist er auch kolonial, weil er historische Pfadabhängigkeiten nachbildet. Das heißt, was wir bei uns in der Forschung nachzeichnen, ist, inwieweit die Handelsströme des Giftmülls seit den 70er Jahren, inwieweit die Überlappungen aufzeigen mit Handelsströmen kolonialer Handelsrouten. Und inwieweit es auch sich trägt aus einer Idee heraus des 18., 19. Jahrhunderts, dass es sogenannte Wastelands gibt und Waste People, also Menschen und Regionen, die eine geringere Wertigkeit haben und deswegen gut genutzt dafür werden können, dass man ihnen den Giftmüll dorthin bringt.
Ist das tatsächlich geografisch dann auch so vergleichbar? Also das gut, Deutschland hatte ja zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. nicht so arg viele Kolonien. Aber wenn ich mir den afrikanischen Kontinent mal angucke, dass auch heute noch, sagen wir mal, der britische Giftmüll eher in ehemaligen britischen Kolonien landet und der französische in ehemaligen französischen? Oder ist das jetzt doch zu direkt betrachtet?
Es ist durchaus so, dass wir sind noch nicht ganz am Ende dieser Forschung, aber bislang unsere Zwischenergebnisse sind, dass sich diese kolonialen Handelsstrukturen wirklich reproduzieren, auch beim Giftmüllhandel ist. Also man sieht das ganz klar, die Amerikaner hatten ja etwas oder haben bis heute etwas wie ein informelles Empire im Karibikraum, in Lateinamerika und auch dorthin landet oder dorthin wird dann auch der meiste Giftmüll der Amerikaner exportiert oder auch der giftige Elektroschrott, der landet dort. Aus Europa ist es in der Tat vor allem Afrika, die afrikanischen Länder oder osteuropäische Länder, wo der Giftmüll hin gefahren wird. Agba Bloshi in Ghana, quasi ein Slum in der ghanaischen Hauptstadt Accra, ist derzeit Europas größte Elektromüllschrotthalde. Und daran sieht man einfach, wie diese Handelswege, diese Handelsrouten auch durch den Giftmüllhandel reproduziert werden. Was oft historisch bedingt ist, weil eben Beziehungen, Handelsbeziehungen schon da sind. Und Händler sagen, okay, wir exportieren hier bestimmte Baustoffe und damit das Schiff nicht leer wieder zurückgeht, machen wir einen Zwei-Wege-Handel draus und bringen uns den Giftmüll eben auch dorthin.
Ich finde gerade dieses Beispiel Accra interessant, weil das vielleicht der ein oder andere schon mal gehört oder sogar gesehen hat, also im Fernsehen zum Beispiel. Das ist ja nun diese Müllhalde und diese Bilder, wenn es auch oft brennt und es ist, teilweise sind alte Fernseher aus Europa auch dabei, die dann auch arme Menschen versuchen, da auszusortieren. Das wird, und das natürlich auch nicht zu Unrecht, wenn darüber in Europa gesprochen wird, oft eher nur als Umweltproblem gesehen. Wie gesagt, das auch zu Recht. Das ist es natürlich auch massiv. Aber das, was Sie mir jetzt alles erzählt haben, dass das auch koloniale Strukturen sind, dass es, wenn ich so weit gehen darf, auch gewissermaßen eine Form der Menschenverachtung ist, das dahin zu schicken. Wird das jetzt langsam auch in Europa so gesehen?
Das Thema hat in Europa quasi immer mal wieder Konjunktur. Es hatte ja in den späten 90er Jahren eine sehr, sehr große Bugwelle. Also da kam dann auch der Begriff auf, des Müllkolonialismus oder sogar Müllimperialismus. Da haben dann die Afrikanische Union und Greenpeace zusammengearbeitet und haben wirklich daraus eine internationale Diskussion gemacht, die dann dazu geführt hat, dass wir seit 1992 das Basler Übereinkommen über die Kontrolle, jetzt wird es lang, der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihre Entsorgung haben. Also wir hatten in den 90er Jahren schon mal eine Konjunktur und eine große Bugwelle der moralischen Entrüstung über den Giftmüllhandel. Das hat jetzt nach diesem UNO-Abkommen erstmal wieder abgeflaut und kommt jetzt erst in den letzten Jahren wieder so langsam ins Bewusstsein, eben auch, wenn man feststellt, dass über das Basler Abkommen vielleicht der Handel, in Anführungszeichen, reguliert wird, aber er einfach unter anderen Vorzeichen weitergeführt wird. Also das, was man früher Entsorgung nannte, nennt man heute Recycling. Und dann entstehen eben so Orte wie Agba Bloshi, was offiziell ein Recyclingort ist für hauptsächlich europäischen Elektroschrott.
Die Historikerin Sabine Müller hat sich mit Kollegen und Kollegen natürlich an der Universität München intensiv beschäftigt mit dem globalen Gifthandel und den kolonialen oder maximal postkolonialen Strukturen, die ihm zugrunde liegen. Frau Müller, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke ebenfalls.